Wir alle müssen ein Gleichgewicht finden zwischen Handel und Nachdenken. Es gibt so viele Ablenkungen, dass man leicht vergisst, innezuhalten und Bilanz zu ziehen. Queen Elizabeth II., 1992. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 38, euer quartalsweise erscheinender Podcast.
Oh Gott,
und, mit mir wieder auf euren Ohren, Benedikt Stadelzopf aus Aachen. Hallöchen.
Hallo, hallo. Ich wollte auch gerade sagen, und mit mir im unregelmäßigsten Palastausbau der Wissenschaftskommunikation, Sebastian Deutsch.
Ja, hi. Wir haben es nochmal geschafft.
Ich war nicht lange im Urlaub.
Ja, ich war auch nicht lange im Urlaub. Ist jetzt ja auch nicht so, als wäre der Urlaub jetzt direkt nach unserem letzten Podcast gekommen, ne?
Das musst du doch nicht so sagen.
Kurz vorher.
Ja, aber ist doch schön, dass es dann trotzdem wieder nochmal geklappt hat.
Lange nicht gesehen und trotzdem wiedererkannt, ne? Getreue Motto.
Ja, oh.
Long time für unsere Zuhörer lange nicht gehört.
Ja, was ist denn alles in der Zwischenzeit passiert?
Ja, wie ihr dem Intro entnehmen konntet, lehnt sich das Ganze an die jetzt vorgestern Donnerstag ist sie gestorben, vorvorgestern, verstorbene Queen. Ist auch mein erster Notizpunkt sozusagen zu den Sachen, die in der Zwischenzeit passiert sind. London Bridge is down. Ich glaube, das hat uns alle ein bisschen sehr erschüttert, um ehrlich zu sein, weil irgendwie am Dienstag hatte sie ja noch die neue Premierministerin empfangen und mit der gesprochen und dann auf einmal hieß es, sie liegt im Sterben. Also mich würde auch echt interessieren, was da jetzt, also ob da irgendwas vorgefallen ist oder was da jetzt passiert ist, weil das war jetzt ja wirklich mehr oder weniger Knall auf Fall. Ich meine, das war jetzt ja schon immer so bei den letzten Auftritten und die hatte ja auch schon ein paar Sachen dann immer mal wieder abgesagt, dass man gemerkt hat, dass er halt einfach 96 ist, muss man ja auch dazu sagen, ne? Irgendwann ist auch bei allerbester Gesundheit halt die Batterie leer, wenn man so sagen möchte. Und aber trotzdem habe ich damit nicht gerechnet. Und man muss einfach wirklich summa summarum den Hut vor dieser Frau und Persönlichkeit ziehen, was die in den letzten Jahren und Jahrzehnten alles erlebt, getan, gemacht hat. Und man muss ja auch mal denken, die hat all unsere Kanzler mitbekommen. Das musst du dir mal vorstellen.
Ja, habe ich auch gehört. Adenauer bis Scholz.
Ja, alles, was da war. Ja, und also ich bin mal wirklich gespannt. Ich meine, in Großbritannien ist ja eh so, dass in den letzten Jahren die Krone durchaus an Zuspruch, sage ich mal, verloren hat aus diversen Gründen. Sei es aus finanzieller Hinsicht als auch aus politischer Hinsicht. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt der King Charles hinkriegen wird. Ich hatte auch ehrlich gesagt gedacht gehabt, oder man hat ja spekuliert gehabt, dass eventuell der Charles verzichtet sozusagen in der Hoffnung, dass dann direkt der William sozusagen frischen Wind in das Königshaus bringt. Aber daraufhin habe ich dann gehört...
Wind in eine Monarchie.
Ja. Ja, ja. Wobei ich dann gehört habe, dass es tatsächlich so gewesen wäre, wenn der Charles verzichtet hätte, wäre nicht der William König geworden, sondern der Dingens hier. Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Wäre nicht dann die Anne der Nächste gewesen? Die Nächste gewesen?
Nee, hier der Bruder.
Ja, aber die Anne ist die Zweitälteste da. Charles, Anne, Andrew, Edward.
Nee, ich meine, der Andrew wäre es gewesen.
Er wird dann, oder ich weiß nicht, wie das läuft, oder geht das quasi erst männliche ab, also quasi Charles, Andrew, Edward und dann Anne, obwohl die älter ist?
Ja, kann gut sein, weil ich hatte nämlich gehört, dass dann nämlich, wenn er verzichtet
Mattex hätte,
der Andrew sozusagen.
Euer royaler
genau. dass der Andrew dann geworden wäre und das wollte er dann sozusagen verhindern. Und jetzt spekulieren sie ja darauf, dass er sozusagen jetzt weiß ich, 1-2 Jahre macht und dann sagt, so aufgrund des Alters oder sonst irgendwas trete ich zurück, weil wenn er nämlich im Amt ist, beziehungsweise dann war und dann sozusagen zurücktritt, dann wird der William nämlich König. Naja, whatever. Ja.
Nicht meine Kernkompetenz, ist auch keine Kompetenz, die ich mir anlesen möchte.
Nee, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, ich finde eigentlich so eine repräsentative Monarchie eigentlich schöner als unseren Ministerpräsidenten. Das finde ich irgendwie vollkommen Quatsch. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Ich weiß, dass so welche Fragen wird beim nächsten Kneipenquiz wieder drankommen. Weil das letzte Mal war nämlich als aktuelles Geschehen der CAIO in Aachen dran und das hatte ich mir vorher nämlich auch nochmal durchgelesen, das hat sich ausgezahlt. Und ich wette, beim nächsten kommt sowas dran.
Ja, kann gut sein. Aber stell dir mal vor, wir hätten nicht irgendwie den Bundespräsidenten, sondern den Kaiser von Deutschland. Das hat doch direkt irgendwie viel mehr Repräsentation, finde
ich. Haben wir nicht den Kaiser von Deutschland? Nee, der König von Deutschland.
Ja, genau.
Also, das lässt sich ja alles machen. Also.
Ja. Nee, also, das dazu. Möge die gute alte Dame in Frieden ruhen. Und kommen wir jetzt zu meinem Fachgebiet mehr. Und zwar gab es jetzt, gut, das, ich meine, von der Aktualität ist das alles nicht mehr so hundertprozentig aktuell, aufgrund dessen, dass wir halt so lange auch nicht mehr aufgenommen haben. Aber es gab in der Zwischenzeit, das war eher so Richtung Anfang August, die Schlagzeile Superflu is coming. Mit einem Fragezeichen eher, weil nämlich in Australien momentan oder eben vor 1-2 Monaten die normale Influenza-Grippe grassierte, wenn man so möchte, weil dadurch, dass logischerweise wir von den Jahreszeiten mit Australien ja immer im Prinzip umgekehrt sind, haben die ja von Juni bis August Winter und deswegen sind die für uns auch immer so ein bisschen Prädiktor bezüglich der Grippesaison bei uns. Und da hatte sich eben gezeigt, dass es dort durchaus vermehrt und auch schwerere Verläufe gab der Influenza. Besonders bei Kindern erstaunlicherweise. Wobei das Ganze dann auch wieder, wenn man sich die Daten genauer angeschaut hat, relativiert wurde. Weil die Forscher eben auch gesagt haben, dadurch, dass jetzt mit Corona Australien so eine, auch ja, sage ich mal, in gewisser Weise so eine Null-Toleranz-Politik geführt haben und ja auch keinerlei Einreisen und so erlaubt hatten, war es eben so, dass gerade zwischen 2020 und 2022 geborene Kleinkinder besonders schwer betroffen waren, weil die bezüglich Influenza-Viren halt von der Immunantwort sehr naiv waren, weil die dadurch das im Prinzip von extern, wenn man so möchte, also von anderen Ländern nichts eingeschleppt werden konnte an, sage ich mal, normaler Viruslast, die halt eine vergleichsweise schlechtere Influenza-Allgemeinimmunität haben als die von den ganzen Jahrgängen davor. Deswegen vermutet man, oder man weiß es natürlich nicht genau, aber geht man davon aus, dass diese in Anführungszeichen Superflu ein bisschen auch dadurch bedingt ist, dass einfach da eine schlechtere Grundimmunität bei der Gesamtbevölkerung herrschte, weil die eben mit dem Hintergrundrauschen, sage ich mal, der Influenza-Viren über das restliche Jahr nicht so an der globalen Verteilung, sage ich mal, teilgenommen haben aufgrund deren Corona-Isolation des gesamten Landes ja vom Rest der Welt.
Aber eigentlich auch eine ziemlich interessante Verkettung dann zu sehen, was quasi unsere Corona-Maßnahmen dann noch für einen Rattenschwanz quasi hinter sich herziehen können, ja, was ja absolut jetzt keine direkten Implikationen, das ist ja quasi nur implizit dann jetzt passiert dadurch.
Ja.
Ja.
Also eine indirekte Corona-Folge. Was natürlich, sag ich mal, für die Corona-Zeiten in Anführungszeichen positiv war, weil sie halt einfach weniger Influenza-Fälle hatten. Aber jetzt halt im Nachgang, wo das gelockert wird, eben sozusagen zurückschlägt, wenn man so möchte.
Denkt man immer, dass man kann das als Mensch quasi gar nicht alles immer in Account nehmen. Deshalb sind Simulationsmodelle immer so wichtig. Aber selbst da ist es schwierig, weil ich habe einen guten Kumpel, der arbeitet in Karlsruhe bei einem Institut und die machen so Klimasimulationsmodelle. Und das ist seit Jahrzehnten der Hot Shit und es ist immer noch der Hot Shit, weil ja, das System halt so unglaublich komplex ist und du kannst dich ja halt tot dran arbeiten. Vor allen Dingen hast du immer noch das Problem, du musst das ja in reasonable Zeitgerafft darstellen, weil es bringt dir ja nichts, wenn du ein unendlich detailliertes Modell hast, aber dann quasi ein Jahr in einem Jahr simulieren kannst, quasi.
Ja, genau.
Du willst ja dann halt 100 Jahre am besten in einer Stunde rechnen oder so.
Ja,
und das möglichst detailliert.
Ja, das stimmt. Ja, nichtsdestotrotz gehen hier die Epidemiologen und Virologen eben davon aus, dass diesen Winter und diese Grippesaison trotzdem eine Grippeimpfung wahrscheinlich einen etwas höheren Stellenwert auch bekommen wird als die Jahre davor jetzt, aufgrund dessen, dass eben jetzt momentan ja auch noch lockerere Corona-Regeln gelten und dadurch natürlich, ich meine, durch die ganze Maskenpflicht wurde nicht nur die Verbreitung von Corona eben eingedämmt, sondern jeglicher Erkrankung, die halt
aerosollastig. Keine speziellen Corona-Masken?
Nee, tatsächlich nicht. Und deswegen empfehlen sie halt auch, also die STIKO empfiehlt ja eine Influenza-Impfung nur für über 60-jährige Risikopatienten und halt Menschen im Medizinsektor. Und dennoch denken Experten eben, dass es auch sinnvoll ist für die Normalbevölkerung, wenn sie eben entsprechend die Möglichkeit haben, sich gegen Influenza impfen zu lassen, dass es durchaus sinnvoll sein könnte. Wir werden es sehen. Und als nächstes muss ich einmal einen großen Rant sozusagen loslassen, was mich unfassbar aufregt. Ich meine, es ist ja eh schon immer so, dass gesagt wird, ja, Ärzte verdienen viel zu viel Geld und bla und blub. Dabei vergisst man ganz oft auch einfach, was für eine lange Ausbildung dahinter steckt und halt auch was für eine Verantwortung. Weil ich meine, letztendlich wird eigentlich ja von Ärzten erwartet, dass sie unfehlbar sind und nie Fehler machen. Dabei vergisst man, dass es halt auch nur Menschen sind. Und gerade jetzt auch mit Corona und so weiter ist es halt so, dass da ja auch eine gewisse Zusatzbelastung einfach vorlag. Jetzt nicht auf mich unbedingt gemünzt als Augenarzt, aber gerade in Krankenhäusern oder halt auch besonders in Hausarztpraxen und so, die haben ja doch einiges leisten müssen und haben mit an vorderster Front sozusagen im ambulanten Sektor gekämpft. Und zwar ist es so, dass im Prinzip jedes Jahr die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die gesetzlichen Krankenkassen beziehungsweise der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung sich halt zusammensetzen, um sozusagen die Finanzplanung für das nächste Jahr zu beschließen. Und da ist es so, dass dieses Jahr dieses Jahr für das nächste Jahr, also 2023, der GKV-Spitzenverband sozusagen eine Nullrunde bezüglich der Honoraranpassung fordern. Also dass im Prinzip keinerlei Steigerung erfolgt. Und was zusätzlich noch kommt, ist es so, dass jetzt die letzten Jahre, um halt das Ganze etwas attraktiver zu machen, gab es eine Quote sozusagen, beziehungsweise eine Sondervergütung, wenn neue Patienten angenommen wurden in Arztpraxen. Das betraf dann alle gesetzlich versicherten Patienten, die entweder das erste Mal eben in deine Praxis kommen oder seit mindestens 2 Jahren nicht mehr beim Arzt waren. Weil es nämlich so war, dass viele Praxen einfach aufgrund dessen, dass die einen sehr großen Patientenstamm schon hatten und ja momentan eigentlich überall in fast allen Fachbereichen Ärzteknappheit herrscht, es so ist, dass halt viele Praxen keine neuen Patienten mehr angenommen haben. Und dem wollte man eben entgegenwirken, dass man sagt, okay, wenn ihr neue Patienten aufnehmt, dann bekommt ihr sozusagen einen kleinen Bonus. Und die Krankenkassen argumentieren halt so, dass die durch Corona und so weiter ungefähr 17 Milliarden Euro Defizite gemacht haben, beziehungsweise Mehrausgaben, muss man eher sagen, gemacht haben. Und das wollen sie halt kompensieren, indem sie den Orientierungswert eben nicht anpassen für das nächste Jahr. Normalerweise hat er sich halt immer so an der Inflation und so weiter orientiert. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert halt 6% mehr, auch besonders vor dem Hintergrund, weil halt Arztpraxen genauso wie jegliche anderen Branchen natürlich auch durch die ganz steigenden Energiekosten und so weiter halt auch mehr Geld ausgeben müssen. Auch wir sind halt von der Inflation betroffen, wie jeder andere Betrieb auch, logischerweise. Und man muss auch dazu sagen, wenn halt ein Patient zu dir in die Praxis kommt, also wenn bei mir ein Kassenpatient kommt, bekomme ich für eine normale Untersuchung, also jetzt natürlich ausgenommen Operationen oder irgendwelche besonderen Diagnostiken, kriegt man für den Patienten 27,38 €. Und für diese 27,38 € kann dieser Patient in dem Quartal so oft zu mir kommen, wie er möchte. Das ist scheißegal, ob der einmal da ist oder ob der 10-mal da ist oder ob der 20-mal da ist.
Also ich gehe im Quartal ein halbes Mal zum Arzt.
Ja, du bist jetzt aber auch jung und gesund, ne? Und ich meine, es ist ja auch so...
Das sagst du.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch so, zum Beispiel jetzt mal, das kann ich ja auch ereilen. Sag ich mal, du kriegst zum Beispiel eine Hornhautentzündung, ja? Du trägst ja auch ab und zu mal Kontaktlinsen, da kann das durchaus mal vorkommen. Eine Hornhautentzündung möchte ich einfach aufgrund dessen, dass es auch bei, sage ich mal, sonst Patienten, die an Augen nicht vorerkrankt sind, auch mal durchaus fiese Verläufe nehmen kann, möchte ich den, wenn der das erste Mal zu mir kommt, kriegt er von mir Tropfen aufgeschrieben, dann möchte ich den zumindest noch zweimal nachkontrollieren können. Und dafür kriege ich dann aber auch halt nicht mehr Geld. Und das ist halt auch, wie gesagt, so eine Sache. Letztendlich sind heutzutage Praxen auch Unternehmen, die halt in gewisser Weise wirtschaftlich orientiert sein müssen, weil die halt auch ihre Kosten decken müssen. Und das finde ich halt irgendwie in gewisser Weise schon eine bodenlose Frechheit, zu sagen, ihr bekommt keine Anpassung in Bezug zu den steigenden Energiekosten und der Inflation. Ihr bekommt sogar noch weniger Geld, weil ihr sollt weiter neue Patienten aufnehmen, aber bekommt dafür kein Geld mehr irgendwie oder sonstiges und sollt aber das Gleiche erbringen. Ja, und ich meine, such mal irgendwo anders einen Bereich, wo du sagen kannst, du kriegst nicht das gleiche Geld beziehungsweise weniger Geld, sollst aber das Gleiche machen. Da wird dir jeder den Vogel zeigen.
Es hört sich nach akademischer Arbeit an.
Ja. Und deswegen regt mich das unheimlich auf. Und da gibt es auch jetzt momentan einen offenen Brief, wo sich alle niedergelassenen Ärzte halt auch beteiligen sollen, dass es halt so auf keinen Fall geht. Ich bin mal gespannt, was daraus wird, um ehrlich zu sein. Und man muss halt auch bedenken, was für ein Bild das sozusagen auch an die zukünftigen Generationen, sage ich mal, sendet. Ne? Ich meine, ich bin jetzt auch kein alter Hase, ich zähle mich auch noch zu den zukünftigen Generationen. Ich meine, wenn du
sowas siehst... Du hast gerade erst angefangen, also ja.
Das macht, wenn du so Nachrichten hörst, da überlegst du dir ja direkt dreimal, ob du überhaupt zum Beispiel selbstständig eine Praxis übernehmen möchtest oder ob du halt, wie ich es jetzt auch gemacht habe, eben in so ein MVZ gehst, wo du dann halt zumindest auch wirtschaftlich einfach sicherer fährst. Da schreien dann alle so, die ganzen MVZs und so weiter machen die kleinen Einzelpraxen kaputt. Aber dann musst du auch mal denken so, nee, die Politik macht die Einzelpraxen kaputt, weil du einfach als Einzelpraxis fast nicht mehr sinnvoll arbeiten kannst. Sodass
die am Ende FDP des Monats ist doch immer so auf der marktreguliert versessen. Und das sind dann ja auch quasi Auswüchse von der marktreguliert. Wenn die Umgebungsbedingungen nicht stimmen, dann sortiert sich das halt so, wie es für die Leute halt passt. Das ist das Gleiche, ja, wo man sich, wo unsere Generation jetzt quasi die jungen Young Professionals, wie man das nennt, sich immer anhören müssen, ja, wir hätten ja alle keine Lust mehr zum Arbeiten, wir würden quasi Geld und quasi eine Work-Life-Balance fordern. Und du denkst immer nur so, Moment, was hier ist genau hier der Kritikpunkt?
Ja, genau.
Ich verstehe den Kritikpunkt nicht. Nur weil...
Wir wollen unsere Arbeit bezahlt bekommen und eventuell auch noch ein Privatleben haben. Was ja. daran ist jetzt verwerflich?
Ja. Ja. Kommt drauf an, wen du fragst. Wenn du manche Leute fragst, einiges. Weil das... wir haben den anderen Generationen so viel zu verdanken.
Sowieso.
Ich lasse das an dieser Stelle jetzt einfach mal unkommentiert stehen. Nicht, dass ich mich hier nach dem Kopf und Kragen rede.
Ja, gut. Genug Rant, du bist dran.
Da bin ich aber froh. Ich habe eigentlich nur ein bisschen lighthearted zwischen Vorträge, bla bla. Und zwar habe ich mittlerweile, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich immer so in einer privat organisierten Sim-Racing-Trophy mitfahre mit GT3s und das immer so ein bisschen mein persönliches, meine Dosis Motorsport ist, so, die ich persönlich machen kann. Das haben wir jetzt mit 4 Leuten auf ein höheres Niveau gehoben. Wir machen da dieses Jahr bei der sogenannten Virtual Endurance Championship mit und fahren da tatsächlich mit den Großen, den Profis im Sim Racing mit. Also da fahren, also quasi wenn man sich zum Beispiel Michi Heuer oder halt die großen Sim Racing Namen, die man, wenn sich da jemand mal mit beschäftigt hat, die da mitfahren. Da war jetzt schon das erste Rennen in Monza und am 1.10. Wir sind nicht letzter geworden, möchte ich nur anmerken. Das war schon, fanden wir schon alle ganz toll. Und am 1.10. ist das zweite Rennen, das 8-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps. Wenn da jemand mitverfolgen kann, da gibt es natürlich auch Livestreams von im Internet, also auf YouTube habe ich zumindest in Monza gesehen, dass die da sind. Ich habe das auch, das versucht das erste Rennen selber aus meiner Viewcam zu streamen, aber mein Computer hat bei Stream und der Simulation bei so vielen Leuten auf dem Server leider ein paar Frames gedroppt und das hat meiner Performance nicht gut getan. Das war nicht mein Talent, das mir ausgegangen ist, sondern die Frames. Und deshalb werde ich das beim nächsten Rennen nicht mehr machen, aber den offiziellen Livestream wird es halt noch geben. Falls da jemand dazu gucken möchte, kann er da machen. Wir sind das Auto 399. Und wir sagen, dieser Podcast sponsert dieses Team. Ebenso wie eine gewisse Hobby-Imkerei, die sehr prominent auf dem Fahrzeug vertreten ist.
Ja, aber tatsächlich ja. In der normalen Cam-Einstellung fast nicht sichtbar, weil du halt das Dach nicht siehst, ne?
Also auf den quasi aus den Stream-Perspektiven, wenn du nicht im Cockpit bist, sieht man es eigentlich ganz gut.
Ja.
Dass das Dach eigentlich das Prominenteste.
Okay, dann.
So leicht von oben.
Dann lag es einfach daran, dass das Auto auch nicht so oft, als ich geguckt hatte, im Stream einfach zu sehen
war. Das kann sein. Der Stream schaltet halt logischerweise immer dahin, wo gerade was passiert. Und wir haben uns im ersten Rennen versucht, aus allem rauszuhalten, damit wir auf jeden Fall finishen. Und nicht irgendwie, weil wir sind natürlich, weil wir neu sind, auch noch unter Probation, werden halt besonders hart bestraft, wenn wir irgendwelche Kontakte haben oder sowas. Deshalb wollten wir uns weitestgehend aus allem raushalten. Ja. Mal schauen, wie das weitergeht. Ach ja, und Sponsoren habe ich drüber gesprochen. Man muss nämlich die Erlaubnis von Firmen haben, wenn man da sein Logo natürlich drauf klatschen will. Von daher konnten wir nur welche nehmen, die dazu sagen konnten, quasi. Falls sehr da jemand schön. Auch noch drauf möchte, wir haben noch genug Platz für Sticker. Ja, und das zweite Thema, was ich mir ausgesucht habe, was ich drüber sprechen will, das SLS-Startfiasko. Und mit SLS meine ich jetzt nicht den Mercedes-Sportwagen, sondern das Space Launch System, das quasi die NASA und die ESA zusammen gemacht haben. Roskosmos war da auch dran beteiligt, aber diese Sticker haben sie im letzten halben Jahr darunter gepopelt.
Komisch, warum denn?
Aus Gründen. Ich weiß es auch nicht. Da war für Anfang September ja ein Start angesetzt. Und ich hatte sogar schon den Stream laufen und der ist relativ kurz vor Start dann abgebrochen worden, weil man ein Leck im Wasserstoff Tank quasi festgestellt hat. Das ist einerseits der kritische Part, weil der Wasserstoff halt nicht quasi der Feststoff ist, was das angeht, sondern das ist halt der Sauerstoffanteil, der da in so einer Slush-Form vorliegt, sondern halt als, ja, das, weil es halt kein, es ist halt kein Block Sauerstoff. Es ist halt, jeder kennt diese Slushy-Maschinen auf dem Jahrmarkt. Und ungefähr so sieht das Zeug aus, also Slush. Sauerstoff-Slush. So, und der Wasserstoff, der dann dazu braucht, um Sauerstoff und Wasserstoff halt, ne, Verbrennung, buff, Schub, ganz kurz. und der Wasserstoff hat halt die unangenehme... Benedikt
erklärt, eine Rakete. Ja, erzähl weiter.
Ich wollte mich jetzt nicht... Ich glaube, wir haben auch schon mal über, als ich SpaceX gesprochen habe, ich über die Raptor-Triebwerke ziemlich lange,
naja, genau,
philosophiert.
Das stimmt.
Von daher wollte ich das, weil das war nicht mein eigentlicher Punkt, wie die funktionieren, sondern da gab es ein Problem. Und das ist erstens kritisch, weil Wasserstoff halt sehr reaktiv ist. Und wenn das halt sich irgendwo anreichert um diese Rakete rum, wo es nicht verbrannt werden soll und dann zündet, dann kann es halt auch mal ganz unkontrolliert an der falschen Stelle sehr laut Boom machen. Und dann fliegt diese Rakete nirgendwo hin. Also doch schon, aber in sehr kleinen Stücken überall hin. Und deshalb hat man das dann abgebaut. Und das große Problem an dem Wasserstoff ist, es ist zwar sehr reaktiv, das Problem ist auch, wenn wir aufs Periodensystem gucken, das ist das allererste ganz linke Element. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, das ist jetzt ein seltsamer kausaler Zusammenhang, aber das ist das kleinste Atom, was wir haben quasi. Und das führt leider halt auch dazu, dass Dichtigkeit bei Wasserstoffgas, vor allen Dingen wenn ein besonders hohes Potenzial, was halt Druck- und Temperaturunterschiede angeht, schwierig ist, weil diese kleinen, winzig kleinen Atome sich halt überall durchquetschen können. Und das ist das Problem, was wir auch immer noch bei wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen haben, dass da die Tanks ein Problem haben, den Wasserstoff zu speichern einfach. Und man damit auch rechnen muss, dass wenn man das Auto eine längere Zeit stehen lässt, dass es nicht ist wie bei einem batterieelektrischen Fahrzeug, wobei da gibt es auch gewisse Selbstentladung, oder wie bei einem Benzin- oder Dieselauto, dass wenn du es stehen lässt, 2 Wochen wiederkommst, hast du genau den gleichen Tankstand. Nee, ist da leider nicht so. Wenn du das Wasserstoffauto längere Zeit stehen lässt, dann ist danach weniger drin, weil die halt eine gewisse Leckage haben und es unglaublich schwer ist, bei Wasserstoff aufgrund dieser kleinen Atomgröße diese Leckagen halt zu verhindern. Vor allen Dingen, weil du halt den Wasserstoff bei niedrigen Temperaturen und einem sehr hohen Druck speichern musst, weil sonst kriegst du halt nicht genug rein und dann ist es, weil es halt gasförmig ist, dann ist es ein großes Volumen, aber du möchtest eine hohe Energiedichte haben, also musst du es komprimieren und das kannst du nur, wenn du es kühlst oder halt zusammendrückst sehr hart und das spricht alles dagegen, dass das dahin möchte, wo du es hinhaben möchtest. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall musste dann halt abgebrochen werden und dann hat man versucht, dieses Problem zu fixen und ein paar Tage später einen zweiten Startversuch quasi vorgenommen, hat den dann aber auch in geraumer Zeit vorher wieder abgebrochen, weil es wieder ein Problem gab. Ich bin mir nicht sicher, ich habe auch keine genaue Beschreibung von, ob es derselbe Fehler war oder ein anderer, aber es war wieder am Treibstoffsystem, also nehme ich mal an, dass es so in der gleichen Richtung wieder war. Also es war den Leuten der NASA auf jeden Fall auch zu fishy, den Start durchzuziehen und deshalb haben sie das halt dann auch sein lassen. Man muss dazu sagen, Artemis 1 ist ja dann die Mission mit diesem SLS. Das ist halt relativ kosti alles und quasi so auf gut Glück einfach mal die Rakete zünden und mal gucken, was passiert, ist halt keine clevere Idee, weil wir wollen dann vor allen Dingen mit dem Orion Space Shuttle, der Kapsel, die da oben drauf sind, die von der ESA kommt, wollen wir dann halt auch mal bis zum Mond fliegen. Und das sind halt die ganzen teuren Tests und die ganze Hardware. Ja. Will man diese Fehler nicht machen.
Ob es any good ist.
Ja. Vor allen Dingen muss man sagen, also Startkosten sind ungefähr 2 Milliarden, also pro Start.
Wahnsinn.
Also das willst du nicht. Das Ding ist 98 Meter hoch. Das muss ich ja mal vorstellen. Die ist nur ein bisschen kleiner als Apollo 5, aber deutlich leistungsfähiger.
Gut, ich muss sagen,
das muss sie auch sein, weil wir deutlich mehr
in der Zwischenzeit keinerlei Improvement stattgefunden hätte.
Naja, du hättest ja auch sagen können, du baust die kleiner und hast eine geringe, also damit du auf die gleiche Leistungsfähigkeit, weil du brauchst ja die Leistungsfähigkeit, um zum Mond zu kommen. Und das ja, hat sich ja nicht verändert seit den 60ern und 70ern. Also müsstest du ja eigentlich sagen, ja gut, jetzt haben wir bessere Triebwerke, unsere Technik ist besser, dann können wir ja quasi die gleiche Leistung einfach kompakter bauen. Aber was sie stattdessen gemacht haben, ist quasi, wir haben die gleiche Größe genommen und eine höhere Leistungsfähigkeit reingestopft, damit wir mehr Nutzlast zum Mond hinschieben können, weil die Saturn V hat quasi da den Lander und halt diese Kapsel bis zum Mond gekriegt. Aber wenn wir, was ja quasi das längerfristige Ziel ist, nicht einfach wieder zum Mond fliegen und dann da drauf rumhüpfen und sagen, we did it again, sondern was kommt danach? Und dann ist halt schon die Idee, was kann man mit dem Mond halt als Zwischenbasis Richtung Mars vielleicht anfangen oder sowas. Und dann brauchst du letztendlich dann halt auch ein System, was eine höhere Nutzlast einfach da hochschießen kann. Und deshalb heißt das Ding ja auch SLS, nämlich Space Launch System. Das ist halt einfach nur, das ist quasi ein Workhorse. Wie kriege ich möglichst viel Shit auf einmal sehr weit weg von diesem Planeten? Ja, auf den Mond. Ja, das hatte ich eigentlich sehr gefanboyt und wollte darüber eigentlich mehr erzählen, aber hat nicht geklappt.
Und wie ist es mit den aktuellsten SpaceX-Gedöns? Würden die bis zum Mond kommen? Nee, oder?
Was heißt aktuell? Also die Falcon 9 und die Falcon Heavy? Also die Falcon Heavy würde das schaffen. Ich heiße dieser riesige Booster, wo das Starship, über das wir ja schon mal gesprochen haben, oben drauf kann.
Ja.
Das soll auch das gleiche Ziel haben. Okay. Aber letztendlich ist das ja schlecht, wenn du das von einem Privatunternehmen entwickeln lässt und das deine einzige Option ist. Die Falcon 9 ist ja auch nicht die einzige Option, die wir haben. Und das ist halt quasi das Kontraprodukt dazu, vor allen Dingen, weil Falcon Heavy und Starship ja auch noch nicht keinen erfolgreichen Start durchgezogen haben. Ja. Müssen wir mal schauen. Aber ich kann die mal gerade flugs vergleichen. Also das SLS schafft ungefähr 95.000 Kilogramm in den Erdorbit quasi zu bringen. Und zum Mond 27.000 Kilogramm. Und jetzt können wir mal gucken hier, was macht denn...
27 Tonnen ist ja schon ordentlich was.
Ja. 27 Tonnen, ja. Das Problem ist, die hast du dann halt auch relativ schnell voll. Es ist immer zu wenig.
Ja, klar, mehr geht immer. Aber du musst es ja auch irgendwie erstmal, also ich meine, das, was du da hochschickst, ist jetzt ja auch kein Hammer, den du da hochschickst.
Oh Gott, das sind alles so viele Zahlen. First Stage, Second Stage, Launch History. Achso, ja, Falcon 9, aber wir wollen ja nicht die... ja. Ich will das jetzt hier nicht künstlich in die Länge ziehen, das hätte ich vielleicht auch vorher mal machen können. Ah ja, hier.
Schlecht vorbereitet.
Da haben wir die Höhe von dem... Ja, genau, sehr schlecht vorbereitet. Höhe von dem Starship mit dem Booster unten drunter. Ich habe mich... die heißen, das ist nämlich nicht die Falcon Heavy, sondern Super Heavy.
Ah, okay.
Deshalb hatte ich das irgendwie, aber ja, basically nur halt skaliert. Gleiche Technik. die ist 119 Meter hoch, inklusive Starship.
Also größer.
Also etwas noch höher. Ein bisschen größer. Schafft, also hier steht, das sind halt alles noch... da steht immer nur größer. Größer 100 Tonnen bis Erdorbit. Aber wenn sie schon größer 100 Tonnen, wird's halt, das werden halt keine 200 Tonnen sein. Wir hätten eben 95 Tonnen von der SLS, also ein bisschen mehr. Und Richtung Mond soll sie das... Also, größer 100 Tonnen mit Auftanken im Erdorbit geben sie an. Mhm. Aber klar, wenn du das Ding halt im Erdorbit auftankst, dann die SLS beschleunigt halt nur einmal hier von der Erde weg. Und ja, dann
klar. Das muss dann reichen.
Okay, also, aber es ist halt noch in Entwicklung, es ist halt noch ein bisschen zu früh. Schade, also können wir sie nicht ganz vergleichen. Also habe ich nicht so einen großen Fehler gemacht, dass ich das nicht direkt nachgeschaut habe. Aber ja, das fand ich sehr interessant, aber es ist ja eh nichts passiert. Also können wir da mal dranbleiben und gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, es bleibt spannend. Vielleicht kriegen wir dann ja auch nochmal eine bemannte Landung auf dem Mond mit. Ja, was hast du denn an Hauptthemen mitgebracht?
Also ich habe uns als Paper Do Not Crash mitgebracht. Und
klingt nach einem sinnvollen Hinweis.
Ich werde wieder ein bisschen Strukturmechanik machen. Und dann natürlich wieder die Turbo-News, die wollte ich nochmal durchgehen. Und dann habe ich natürlich heute noch den Rauskehrer.
Wunderbar. Ich habe als Paper mitgebracht Krebs? Pflaster drauf und fertig.
Ach, du hast wieder Krebsheilungsmethoden gefunden.
Genau, ich heile wieder Krebs.
Du heilst wieder Krebs.
Dann habe ich auch wieder die News für Nerds dabei. Und dann kannst du, je nachdem wie fortgeschritten dann die Zeit ist und was du lieber hören möchtest, entweder die Turbo Tomato als Thema nehmen. Die hatte ich auch für die letzte Folge, glaube ich, schon geplant gehabt und dann auf heute verschoben. Oder wenn du ein bisschen mehr so Richtung Halbschwurbel möchtest, dann hätte ich noch den Mythos Barfußschuh für dich.
Also ich muss fast schon auf Turbo Tomate gehen, weil da Turbo drin steht.
Die ist aber nicht Turbo aufgeladen, da muss ich dich enttäuschen.
Schade. Die Tomate mit so einem Pop-Up-Noise wäre schon...
Na, wenn du die anschneidest, macht die...
So was habe ich mir vorgestellt. Die Turbo-Tomate. Ja, dann müsstest du anfangen, laut unserem stimmt. Ablaufplan.
Tatsächlich. So, dann wollen wir mal. Jetzt muss ich gerade erstmal das Richtige hier aus meinen Unterlagen raussuchen. Also, ja, wie der Titel schon unschwer erkennen lässt und du auch schon richtig assoziiert hast, damit geht es wieder darum, wie man Krebs heilen kann, beziehungsweise den Verlauf der Erkrankung verbessern, beziehungsweise weniger tödlich machen kann. Und zwar ist das Problem ja bei vielen Krebserkrankungen immer noch, dass beziehungsweise die erste therapeutische Option der Wahl ist ja eigentlich, dass du immer versuchst, den Krebs rauszuschneiden, weil du den Krebs einfach loswerden willst. Ist auch naheliegend. Jetzt ist es aber halt auch oft so, dass du den Krebs eben nicht vollständig entfernen kannst, aus verschiedenen Gründen, entweder aufgrund der Lage oder weil es einfach auch, sag ich mal, ein diffus wachsender Krebs ist, whatever. Auf jeden Fall ist es eben so,
dass... Was ist ein diffus wachsender Krebs?
Ja, es gibt zum Beispiel, oder diffus wachsen ist in dem Fall eigentlich falsch ausgedrückt, aber es gibt ja auch so, sage ich mal, Mikrosatelliten, die im Umkreis des Primärtumors sich absiedeln, die du dann eventuell bei der Resektion gar nicht feststellst und die dann halt ein lokales Rezidiv machen können, relativ zeitnah, sage ich mal, nach der Operation. Das ist ja auch der Grund, warum man auch nach einer erfolgreichen Resektion eines Tumors häufig noch eine Chemotherapie oder Bestrahlung anschließt, um eben solche Überbleibsel von Krebszellen dann den gar noch auszumachen, um eben zu verhindern, dass der Krebs wieder erneut auftritt. Und das ist eben immer das Ziel sozusagen jeder Krebstherapie, das krebsfreie Überlebensintervall nach dem Eingriff so lang wie möglich zu erhalten. Weil es primär immer noch so ist, dass bei den allermeisten Krebsarten man sagt, auch wenn sozusagen der Primarius entfernt wurde und die Chemotherapie danach abgeschlossen wurde, sagt man eigentlich immer noch ungern den Patienten, sie sind geheilt. weil das irgendwie so impliziert, dass da nie wieder irgendwas ist und man auch keine Nachsorgeuntersuchung oder sowas machen sollte. Deswegen werden ja auch solche Patienten immer regelmäßig noch nachkontrolliert, einfach um sicherzustellen, dass da nichts nachwächst. Und jetzt hat eine Forschungsgruppe von der University of Wisconsin Madison in den USA ein Arzneimittel freisetzendes Hydrogel entwickelt, was eben die Wahrscheinlichkeit für lokale Krebsrezidive nach einer operativen Resektion verringern soll. Und dabei haben die sich primär auf drei Krebsarten spezialisiert, beziehungsweise fokussiert in ihrer Studie, und zwar einmal Dickdarmkrebs, das maligne Melanom und dreifach negativen Brustkrebs. Zur Erinnerung, darüber habe ich schon mal in einer der vergangenen Folgen erzählt gehabt, Brustkrebs wird nach drei Markern sozusagen klassifiziert. Einmal der Östrogenrezeptor, der Progesteronrezeptor und der sogenannte HER2-Neurezeptor. Und weil man nämlich gegen diese drei Rezeptoren gibt es nämlich spezifische Medikamente, die man eben dann in der Nachsorge geben kann, wenn der Brustkrebs eben für ein oder mehrere von diesen Rezeptoren positiv ist, die auch sehr gut wirken und mittlerweile eigentlich auch relativ gut verträglich sind. Aber der dreifach negative Brustkrebsrezeptor bildet eben keine dieser Rezeptoren aus und ist deswegen sehr schwierig in der Nachbehandlung zu beherrschen. Deswegen will man den natürlich so gut es geht auch schon bei der Resektion und so bekämpfen können. Und wesentliche Faktoren für eben das Nachwachsen eines Tumors ist, dass es gerade in den Frühstadien sich gezeigt hat in früheren Studien, dass in dem Lokalbereich um den Tumor sogenannte tumorassoziierte Makrophagen sich bilden bzw. Vorhanden sind. Das sind letztendlich Immunzellen. Makrophagen sind die Zellen, die zum Beispiel Fremdmaterialien halt, so wie das immer so schön dargestellt wird, auffressen können. Also die machen eben eine sogenannte Phagozytose. Also die nehmen diese Fremdmaterialien oder halt entartete Zellen in sich auf und zersetzen sie dann durch verschiedene Chemikalien innerhalb der Zelle. Und
verschiedene Chemikalien.
Genau. Und diese tumorassoziierten Makrophagen schütten eben nach einer Tumoroperation größere Mengen von entzündungshemmenden Faktoren aus, die dann aber sozusagen das Nachwachsen für die Tumorzellen begünstigt, weil eben in dem Lokalgebiet aufgrund dieser reduzierten Entzündungsreaktion, was ja primär eigentlich gut ist, aber halt auch eine schlechtere Immunüberwachung sozusagen vom Immunsystem stattfindet, sodass eben frisch wachsende oder übrig gebliebene Tumorzellen dort keine oder weniger Gegenwehr erfahren. Außerdem ist es auch noch so, dass eben dort auch noch andere Zellen halt vorherrschen, die eben auch das Tumorwachstum wiederum begünstigen können. Jetzt hat man eben geguckt, wie kann man das Ganze verbessern oder verhindern, weil es gibt schon verschiedene Ansätze, dass man eben das, also bei der Operation tatsächlich, das Tumorbett, wo man den Tumor rausgeschnitten hat, mit eben Chemotherapeutika oder Ähnlichem eben behandelt, benetzt oder auf irgendeine Art und Weise eben versorgt, um eben eventuelle Aussaaten von Zellen zu verhindern bzw. die dann direkt abzutöten. Dafür haben die sich hier in dieser Studie auf zwei Wirkstoffe konzentriert. Das ist einmal Pexidartinib, kurz PLX. Das ist ein das ist ein Medikament, was die Rezeptoren, also die koloniestimulierenden Rezeptoren 1 blockiert. Das sind halt Rezeptoren, die dafür zuständig sind, dass eben diese tumorassoziierten Makrophagen diese entzündungshemmenden Stoffe ausschütten. Und der zweite Wirkstoff ist ein Antikörper, der gegen das programmierte Zelltodprotein 1
das gerichtet sehr ist. Eingängig.
Genau, sehr eingängig. Aber wie der Name schon sagt, das ist eben ein Rezeptor, der für den programmierten Zelltod zuständig ist. Und der hilft unter anderem dabei, dass körpereigene T-Zellen, also Immunzellen, die Krebszellen besser als, sage ich mal, nicht körpereigen identifizieren können und diese dann eben angreifen und vernichten können. Da hatten sie jetzt in der, haben sie eben sich mal wieder dem Mausmodell bedient und dort eben Mäuse genommen, die entweder Dickdarmkrebs, Melanom oder dreifach negativen Brustkrebs hatten und hat dann eben, nachdem der Lokaltumor entfernt wurde, hatten die unheimlich viele Therapiearme.
Therapiearme?
Ja, also verschiedene Kohorten, die sie gegeneinander verglichen haben. Sie hatten, okay. Sie haben einmal einfach in die Wundhöhle sozusagen als Negativprobe Kochsalzlösung geträufelt. Halt als Nicht-Therapie in Anführungszeichen. Dann haben sie das Hydrogel, was sie da hatten, genommen mit leeren Nanopartikeln, weil dieses PLX, also dieser Wirkstoff, den ich als erstes da genannt hatte, der ist in Nanopartikel eben eingebettet in diesem Hydrogel. Und um sozusagen nachzuweisen, dass nicht nur die Nanopartikel eine Wirkung haben, muss man natürlich auch leere oder unbeladene Nanopartikel einmal ausprobieren, ob die schon alleine einen Effekt haben. Dann haben sie einmal geguckt, was passiert, wenn man freies PLX und dann ein Hydrogel nimmt, was mit diesem programmierten Zelltodprotein 1 beladen ist. Dann noch einmal mit einem Hydrogel, was mit PLX-Nanopartikeln beladen ist. Dann einmal ein Hydrogel, was nur mit dem programmierten Zelltodprotein beladen ist. Und einmal mit freiem PLX und mit dem Protein nochmal. Also wie du siehst, im Prinzip jegliche Kombination haben sie durchgespielt, um es kurz zu machen. Und haben also die sogenannten freien Substanzen, die dann eben nicht in dem Hydrogel waren, wurden auch einfach im Prinzip in das Wundbett, wo der Tumor vorher saß, reingeträufelt, über eine wirkstoffspezifische Zeit eben einwirken gelassen. Und danach kam dann noch dieses Hydrogel als eben Pflaster, deswegen habe ich auch gesagt, Pflaster drüber, fertig, dann eben in dieses Wundbett eingelegt. Und dabei hat sich gezeigt, dass eben bei allen Tumorarten, die sie da untersucht haben, bei Mäusen, die eben nachträglich noch dieses Hydrogel, was mit PLX beladenen Nanopartikeln versehen war, 73,7% weniger tumorassoziierte Makrophagen in dem Wundgebiet gezeigt haben und 1,5 bis 2,8 mal mehr Immunzellen.
Das bedeutet, was heißt das jetzt?
Das bedeutet, dass in diesem Gebiet, was sie eben da behandelt haben, die sozusagen Tumorwachstum fördernden Zellen um 73,7% gehemmt wurden und die Immunantwort um 1,5 bis 2,8 Mal gesteigert wurde, wenn man so möchte. Also sie haben sozusagen das, was den Tumor fördert, reduziert und das, was den Tumor bekämpft, verstärkt. Also ein sehr wünschenswertes Ergebnis.
Aber was das für die Heilungsaussichten des einzelnen Tumors bedeutet, kannst du jetzt nicht sagen.
Jein, also wie gesagt, sie haben es natürlich erstmal nur an dem Mausmodell gemacht, aber auch da hat sich gezeigt, dass sich das positiv auf die Überlebenszeit ausgewirkt hat. Weil während die Kontrolltiere, die halt nur eine Operation bekommen haben, beziehungsweise halt eine Therapie nur mit Kochsalzlösung oder einem nicht beladenen Hydrogel, hatten ein durchschnittliches Überleben von 36 Tagen, wohingegen die Mäuse, die eben therapiert wurden mit diesem Hydrogel, eine Überlebenszeit von 50 bis 70 Tagen hatten.
Ja.
Also es wirkt sich durchaus auch positiv auf die restliche Überlebenszeit aus. Und jetzt ist eben natürlich der nächste Step, dass man das nochmal weiter eben validiert, dann wahrscheinlich noch eine Dosisfindungsstudie macht. Aber ich denke mal, dass es durchaus Potenzial hat, eben auch wirklich in die zukünftige Behandlung bei Tumorresektionen Einzug zu erlangen, weil man natürlich nie ganz verhindern kann, dass während einer Operation halt auch Tumorzellen bei der Entfernung ausgesät werden. Deswegen, es gibt auch diverse Tumorerkrankungen, wenn du die zum Beispiel laparoskopisch operierst, also mit über Schlüssellochtechnik, wo du nur ganz kleine Kanäle hast, wo du die Instrumente einführst, machst du es immer so, dass du auch die tatsächlich die Einstiche sozusagen, mit denen du dann zum Beispiel mit dem Instrument in die Bauchhöhle gegangen bist, dass du diese Einstichkanäle noch zusätzlich ausschneidest, weil man weiß, dass, sage ich mal, lokal zufällig ausgesäte Krebszellen im Prinzip so gut wie überall anwachsen und dann erneut einen Tumor machen. Und so Sachen kannst du damit dann halt gut therapieren und verhindern einfach, wenn du so ein, ja doch, sage ich mal, verhältnismäßig einfaches Mittel hast, weil ich meine, du operierst eh, also du musst nicht extra eine zusätzliche Operation machen, das ist nur, sage ich mal, ein Add-on einfach im generell schon vorhandenen Workflow, was aber das, ja, die über, zumindest im Tiermodell, wie es jetzt scheint, eben die Überlebenschance deutlich verbessert.
Also, Fazit, Grund zur Hoffnung?
Natürlich Grund zur Hoffnung. Ich meine, es ist ja immer so, dass es immer mehr neue...
Schritt für Schritt, ja.
Genau, Schritt für Schritt neue
Medikamente, wenn wir alleine schon 20, 30 Jahre...
Ja.
Wenn wir 20, 30 Jahre zurückgucken, was da noch die Überlebenswahrscheinlichkeiten bei solchen Erkrankungen waren und dann heute, eben. Dass er... Also,
ja, und ja. Ich meine, nicht nur halt Krebstherapie, auch wenn ich bedenke, jetzt zum Beispiel wieder auf Augenheilkunde gemünzt, altersbedingte Makuladystrophie war vor...
Erklärst 20, du mir bitte, was das ist?
Das ist das, wenn deine Oma sagt, ich hab Makula.
Was macht das denn? Meine Oma hat noch nie gesagt, ich hab Makula.
Sei froh. Nein, also der Ort des schärfsten Sehens im Auge ist die sogenannte Makula. Das beschreibt.
Sowas habe ich nicht.
Doch, sowas hast du. Das Problem bei dir liegt davor. Das beschreibt einfach den Ort der Netzhaut, wo eben der Ort des schärfsten Sehens ist. Und wie der Name schon impliziert, ist einfach so, dass bei manchen Leuten altersbedingt es zu einem Untergang der Sehzellen, also der Zapfen und Stäbchen in der Netzhaut kommt. Und da gibt es einmal die feuchte und einmal die trockene Form. Bei der trockenen Form ist es eben so, dass einfach halt altersbedingt, so wie generell der Körper halt im Laufe des Lebens einem Verfall unterliegt, halt einfach die Sehzellen abgebaut werden und man dadurch schlechter sieht. Dagegen gibt es aktuell auch noch keine Therapie, wobei es da eine vielversprechende Studie gibt, die Richtung Ende des Jahres auch zu Ende sein müsste. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und dann gibt es eben die feuchte Version. Die ist vom Verlauf her wesentlich aggressiver, aber hat auch, sage ich mal, den Vorteil, dass man das eben mit Medikamenten behandeln kann. Und da werden dann nämlich eben entsprechende Antikörper ins Augeninnere gespritzt, die eben diese Feuchtigkeit sozusagen zurückdrängen kann und damit eben den Fortschritt der Erkrankung reduziert. Und diese Antikörper, die man da ins Auge spritzt, gibt es halt auch erst seit 30 Jahren, 20 Jahren, also wie gesagt, nicht allzu lange. Und davor war es halt auch so, dass du den Patienten sagen konntest, ja, ich weiß, was sie haben, ich kann aber nichts machen. Und du konntest ihnen dann im Prinzip zugucken, wie sie innerhalb von 1, 2, 3 Jahren mehr oder weniger komplett erblinden. Und das ist eben heute so, dass du mit diesen Spritzen, du über wirklich lange Zeit, also wir sprechen da von mehreren Jahren bis Jahrzehnten theoretisch, je nach individuellem Verlauf eben, die Sehschärfe halt im besten Fall erhalten kannst oder eben zumindest den Verlauf so weit verlangsamen kannst, dass die Patienten dann auch noch im hohen Alter eine gewisse Restsehkraft einfach besitzen.
Und das mit sowas Einfachem wie so einer Spritze, also quasi behandlungstechnisch jetzt, die Spritze hat natürlich sehr viel Aufwand gekostet, aber das ist jetzt eigentlich ja so, ich finde das immer sehr beeindruckend, dass das dann ja. So ist, so bupp, zack, fertig, okay, viel Spaß.
Das ist so ungefähr.
Also so Tumorbehandlungen wie Chemotherapie, Bestrahlung, das ist dann doch schon ja ein größerer Aufwand, ein größeres, ungedockterer, aber ne, so, sowas immer so sagst, so ja, selbst jetzt gegen den Virus, ne? So, gegen Corona, so ja, holst du eine Impfung ab, gut ist. Finde ich erstaunlich.
Ja. Und wie gesagt, ich bin gespannt. Also es gibt da momentan eine recht vielversprechende Studie noch in Amerika, die läuft noch, beziehungsweise ich glaube, die Studie ist sogar schon mehr oder weniger abgeschlossen und die warten momentan auf das FDA-Approval für einen Wirkstoff, der eben auch für diese trockene, altersbedingte Makuladegeneration eingesetzt werden kann. Was einerseits super ist, andererseits graust es jetzt schon alle davor, weil keiner weiß, wie man die mehr aufkommenden, sozusagen für die Therapie geeigneten Patienten irgendwie versorgen soll. Weil wir sind zum Beispiel momentan im Prinzip jetzt schon mehr oder weniger ausgelastet mit den Patienten, die wir mit der Feuchtmakuladegeneration eben mit Spritzen behandeln. Und wenn jetzt noch alle, die auch nur der Trockene haben, dazu kämen, keine Ahnung wie und wann.
Kinder studiert Augenheilkunde.
Genau. So ungefähr. Ja. Dann erzähl mir mal, warum ich nicht crashen soll.
Tja, das ist, kann ich gerne machen. Und zwar berufe ich mich hier auf ein Paper von, ach Gott, Wissenschaftlern.
Von Wissenschaftlern.
D. Busmann,
ach so, Dukes, okay. Nee, lass es
nicht, R.W. Thompson und D.C. Viano. Und die zwei, und die haben in der Universität Wien, sind die am Studieren. Und zwar geht es um Crash Compatibility, also Unfallkompatibilität von verschiedenen Fahrzeugtypen. Ich hatte schon eben gesagt, es geht um Strukturmechanik. Und letztendlich ist ja das große Problem, wir sagen zwar immer, die Autos werden immer sicherer und sie werden aber auch immer größer und schwerer. Und jetzt wollte ich mal wieder das ein bisschen entzaubern, weil ich nicht immer mag, dass das so ist, weil darum, sondern wie machen wir das eigentlich? Und zum großen Teil verdanken wir die höhere Verkehrssicherheit und vor allen Dingen die geringere Letalität bei Unfällen, nämlich gerade dem, dass unsere Fahrzeuge bei Unfällen deutlich kompatibler geworden sind, als das früher noch der Fall war. So, was heißt das? Also letztendlich kann man das immer sehr gut messen mit den Letalitätsraten. Also zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, wenn ein standardmäßiges Fahrzeug, ein Auto mit einem kleinen leichten Truck kollidiert, dann haben wir ungefähr 1,6 zu 1 Fatalities, also Toten. Also in dem Sinne, 1,6 Personen sterben im Auto, während in dem leichten Truck ein Insasse stirbt. Und wenn man das bei einem Seitencrash zum Beispiel von einem normalen Auto zu einem großen Truck sieht, dann ist es 23 zu 1. Das sind diese ganzen Extreme. Und das ist so der Bereich, in dem sich das abspielt. Und jetzt könnte man sagen, warum ist so ein Seitenaufprall so viel schlimmer als ein Frontalcrash? Und dann kommen wir nämlich zu dem Kernpunkt, warum Leute bei Autounfällen sterben. Weil, woran sterben Leute bei einem Autounfall?
Ich denke, primär eigentlich denke ich an inneren Verletzungen mit Blutungen.
Mhm. Und wie ziehen sie sich diese inneren Verletzungen zu? Weil normalerweise wäre jetzt das Logischste zu sagen, die werden nicht alle von irgendwelchen umherfliegenden Teilen erschlagen oder durchbohrt, wie immer in irgendwelchen Horrorfilmen, wo dann immer irgendwer so einen Baum quer durch die Brust bekommt oder sowas. Ich will nicht sagen, dass das nie passiert, aber das passiert sehr, sehr, sehr selten. Aber wie kriegen die Fahrzeuginsassen innere Verletzungen?
Durch zu schnelle Entschleunigung.
Genau, durch Beschleunigung, also beziehungsweise negative Beschleunigung, die wir landläufig auch als Entschleunigung bezeichnen. Eins meiner Vorbilder, hat das mal passenderweise formuliert als Speed hasn't killed anybody, getting stationary is what gets you. Und das ist genau richtig, weil letztendlich geht es darum, die Geschwindigkeit müssen wir irgendwie abbauen. Und mit Geschwindigkeit ist immer Energie verbunden. Das habe ich wahrscheinlich auch schon 50 Mal in unserem Podcast erzählt, dass kinetische Energie, die wir ja bei einem Unfall haben quasi, wir haben zwei Objekte, die mit einer Geschwindigkeitsdifferenz quasi aufeinander prallen. Und kinetische Energie ist als das Produkt der Masse des Objekts mit der Geschwindigkeit zum Quadrat. und dann ein halb noch davor, so ungefähr. Aber du kannst sagen, es ist proportional Masse zum Quadrat der Geschwindigkeit, die Energie. So, das heißt, wir können sagen, unsere kinetische Energie, die wir abbauen müssen, ist abhängig von der Masse und der Geschwindigkeit. So, und um es halt sicher zu machen, wollen wir, dass diese Beschleunigung möglichst gering ist. Das heißt, wir wollen diese Energie, die von diesen zwei Parametern abhängig ist, über einen möglichst langen Zeitraum loswerden. Und deshalb erklärt es auch, warum ein Frontalcrash weniger tödlich ist als ein Seitencrash, weil ich bei einem Frontalcrash mehr Weg habe, nämlich quasi alles, was vorne an dem Auto dran ist, was ich halt zusammenstauchen kann. Das heißt, es dauert alles länger, ich habe mehr Weg, mehr Zeit. Das ist alles gut, um Energie über einen großen Zeitraum abzubauen. Seite, wenig Platz, ist alles sehr hart, sehr kurz, sehr hohe Beschleunigung, weil sehr kurze Zeit, um die gleiche Energie quasi abzubauen.
Ja, weil so. Auch mal, ich Gott, das ist jetzt auch schon wieder mehrere Jahre her, glaube ich, mittlerweile. Aber da ist ja auch mal mit einem Aston Martin bei den 24 Stunden von Spa ein Aston Martin bei der Rouge abgeflogen. Und der hat halt auch das Problem, dass er rückwärts eingeschlagen ist. Und dem ist
Moment,
halt.
Moment, worüber sprechen wir? Über Spa. Le Mans?
In Spa.
Weil okay.
Das ist mittlerweile bestimmt schon 7, 8 Jahre her, würde ich mal tippen.
Ich meine, das wäre nämlich ein Unfall in Tête Rouge in Le Mans gewesen.
Nee, das war Eau Rouge, definitiv. Ich habe einen Crash gesehen.
Okay.
Und auf jeden Fall, das war auch, also zu dem Zeitpunkt seit Jahren, dass einer in einem GT3-Fahrzeug tödlich verunglückt ist, weil der eben rückwärts eingeschlagen ist. Erstens hatte er halt generell halt schon eine stärkere Beschleunigung, weil weniger Crash-Strukturen halt am Heck sind als an der Front. Und da war es tatsächlich so, dass dadurch, dass er rückwärts eingeschlagen ist, liegt der Rücken ja direkt an der harten Schale vom Rennsitz an. Und dem ist halt durch den Aufprall und die Beschleunigung einfach die Aorta geplatzt. Weil bei einem Crash nach vorne haben die inneren Strukturen halt auch einfach im Körper, sage ich mal, Spiel. Und das hatte halt die Aorta in dem Fall nicht. Und
die sind
halt
geplatzt und
ist innerhalb von wenigen Sekunden auch verblutet einfach innerlich.
Schwere Gehirnverletzungen kommen zum Beispiel dann auch zustande, dadurch, dass du eben, wenn du den Kopf nicht langsam genug verlangsamen kannst, dafür haben wir eben Gurte, die halt auch so eine Vorverlagerung zulassen und dann halt logischerweise ein Airbag, der den Kopf halt langsam abbremst. Wenn du den nämlich gegen das Lenkrad oder gegen das Dashboard knallen würdest, dann kann es passieren, dass das Gehirn, was ja in unserem Schädel rumschwimmt, vorne an den Schädel dran tätscht, was es nicht toll findet, weil der Schädel im Gegensatz zu dem Gehirn natürlich wieder sehr hart ist. Und dann bekommst du natürlich also eben quasi Druckstellen, wenn man es so sagen möchte. Allerdings kann es auch dazu führen, weil das Medium um das Gehirn herum eine Flüssigkeit ist, dass durch diese Bewegung des Gehirns, die zu schnell nach vorne geht, eine Kavitation hinten am Gehirn stattfindet, was halt quasi auch zu Verletzungen führt. Eine Kavitation ist quasi, dass die Flüssigkeit schlagartig verdampft, quasi in die Gasphase übergeht, weil dann ein so niedriger Druck herrscht. Das ist alles sehr unschön. Und
das,
deshalb sollte
das
man
nennt
so
sich in der, wenn du das auf so CT-Bildern oder sowas siehst, eben nach einem Autounfall ohne Airbag oder sonst irgendwie oder generell einen harten Aufschlag vorm Kopf, gibt es nämlich immer eine sogenannte Q und Contre-Q. Das Q ist nämlich immer da, wo der Kopf aufgeschlagen ist, hat dann das Hirn eben dem in der Regel, und das Contre-Q, wo du gesagt hast, eben da, wo dann die Kavitation entstanden ist.
Ja, und du hast das schön mit den Crash-Strukturen, weil das ist genau das, worüber ich sprechen möchte. Wir haben, wenn man sich so ein standardmäßiges Fahrzeug vorstellt, dann haben wir vorne halt sehr viele Crash-Einrichtungen. Nämlich vor allem die oberen und die unteren Querträger, die halt wie so vier Pika vorne an der Spritzwand befestigt ist. Die Spritzwand ist das quasi das Teil, was den Motorraum von der Fahrgastzelle abschirmt quasi oder abschließt. Und dann haben wir halt die A-Säule und quasi hinten dann C oder D oder wie weit das halt da hinten runter geht. Die Fahrgastzelle ist als Überlebensraum gedacht. Das heißt, da will ich keine Energie eigentlich mehr abbauen. Die soll möglichst steif sein, um halt quasi, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich das aus Faltpapier wie in den 60ern baue, die Autos, die dann einfach bei einem Aufprall so quasi auf so einen halben Meter zusammengedrückt werden. Deshalb muss ich quasi meine Steifigkeiten sehr gezielt einsetzen. Und vorne habe ich halt einfach, weil da meistens der Motor ist, ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, das kann natürlich auch anders sein bei einem anderen Fahrzeugdesign, dass der Motor hinten sitzt, dann habe ich auch noch ein ganz anderes Spiel, dann kann ich auch hinten entsprechende Crash-Strukturen einbauen. Vorne natürlich auch, weil ich dann halt einen Vorderwagen immer noch da dran habe. Aber das kann man dann alles dann sich halt aussuchen. Und die Crash-Kompatibilität ist dann, die du dir sicherlich vorstellen kannst, wie diese Strukturen zusammenspielen können. Und dann haben wir nämlich zum Beispiel diese strukturelle Inkompatibilität, nämlich von diesen, uns einfach alleine diese Querträger vorne vorstellen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zwei Fahrzeuge zusammenstoßen, die nicht die gleiche Höhe haben von diesen Piekern, wenn zwei Fahrzeuge aneinander vorbei stoßen, dann haben wir natürlich einen Hauptargument, das ist die Hauptkraftanleitung quasi von den Fahrzeugen in die Fahrzeugstruktur, also da, wo ich die Energie abbauen kann. Mhm. Und wenn die aneinander vorbeistoßen, dann kann ich ganz viel Energie nicht mehr abbauen, die halt ungeleitet quasi in die Fahrgastzelle, also in diesen Überlebensraum eingeleitet wird. Dann habe ich zwar immer noch einen Überlebensraum, aber eine höhere Beschleunigung, weil die Energie vorher nicht in diesen Längsträgern adäquat abgebaut worden ist. Also muss ich quasi ja irgendwie dafür sorgen, dass diese Längsträger oder die Querträger, dann die entsprechend die zusammenhalten, so kompatibel miteinander sind, dass die immer wie so diese Bahnprellböcke, weißt du, die man in Waggons vorne und hinten setzt, immer genau aufeinander kommen. Das wäre so der perfekte Vorteil. Aber gerade mit verschiedenen großen Fahrzeugen, wenn wir jetzt auf der einen Seite halt so ein SUV haben und auf der anderen so einen kleinen Sport-Roadster, schwierig. Ich lasse da Lastwagen jetzt mal bewusst aus, weil da hat man relativ gute Systeme entwickelt, nämlich den Unterfahrschutz. Das sind halt hinten an den Trailern diese langen Bügel, die nach unten gehen, die genau darauf auf diese maximale Kompatibilität ausgelegt sind, damit da halt kein Auto drunter fährt und dann erst am Hinterachsdifferential quasi zum Stehen kommen. Aber das ist doch gar nicht das Einzige, weil es gibt auch sogenannten noch die Massenkompatibilität. Weil wir haben ja schon verschieden schwere große Fahrzeuge, auf der einen Seite den kleinen Smart, auf der anderen Seite den großen Hybrid-SUV. Und da ist ein großes Problem halt bei dieser Massenkompatibilität, und ich fasse da gleich noch mit die Steifigkeitskompatibilität rein, weil das ungefähr in die gleiche Ecke mit reinschlägt. Und zwar liegt das daran, wie wir momentan Crash-Tests machen. Und das ist hier der große Kritikpunkt halt. Die Crash-Tests, die wir momentan alle sind Auto, also Fahrzeug X auf Geschwindigkeit, auf eine Geschwindigkeit beschleunigen und wogegen scheppern lassen. So, und wenn du jetzt halt so ein Fahrzeug testest, ist es natürlich so, dass ein schweres Fahrzeug, das mit der gleichen Geschwindigkeit gecrashed wird wie ein leichtes Fahrzeug, wir erinnern uns zurück, an das ich gesagt habe, kinetische Energie, Masse und Geschwindigkeit, Geschwindigkeit ist gleich, andere Masse. Demnach haben diese zwei Crash-Tests, die eigentlich identische Sachen testen sollen, bei zwei unterschiedlichen Fahrzeugen unterschiedliche Energien, die abgefragt werden. Und letztendlich führt das dazu, um quasi das gleiche Crash-Verhalten zu erhalten, dass das schwere Fahrzeug einen deutlich steiferen Vorderwagen haben muss als das leichte Fahrzeug, um halt logischerweise das gleiche Crash-Verhalten zu haben, weil die Energie bei dem großen Fahrzeug deutlich höher ist aufgrund der höheren Masse. Problematisch wird das Ganze dann halt erst, weil gegen eine Wand fahren ist ja dann, geht es nur um den Eigenschutz. Problematisch wird das dann bei einem Zusammenstoß von diesen zwei verschiedenen Fahrzeugklassen. Weil dann hast du keine Barriere mehr, gegen die du fährst, sondern gegen das andere Fahrzeug. Und dadurch, dass die alle im Einzeltest quasi ausgelegt worden sind und dann ineinander scheppern, hat das große Fahrzeug, was eigentlich viel mehr Platz hat, um Deformationsweg aufzubauen, weil es halt viel voluminöser ist als so ein kleines Fahrzeug, Aber dass aufgrund seiner Masse in diesem Crashtest deutlich steifer ausgelegt ist, bietet das deutlich weniger Schutz halt für das kleine Fahrzeug, weil das kleine Fahrzeug logischerweise dann die kleinere Steifigkeit hat, wird das mehr zusammengedrückt als das eigentlich größere Fahrzeug, was das deutlich mehr zulassen könnte, ohne dass die Insassen Schaden nehmen. So, und das ist ja dann, das ist ein bisschen off-putting dann, wenn du siehst, denkst, das ist dann, zwingt der Gesetzgeber die Fahrzeughersteller in eine eigentlich falsche Richtung zu entwickeln, was das angeht. Weil letztendlich ist es dann ein standardisierter Test, der aber nicht keine Standards abprüft, sondern halt Fahrzeug individuell testet. Aufgrund der gleichen Geschwindigkeit. Was müsste man denn bei einem Crashtest abfragen, damit das quasi für alle gleiche Wahrscheinlichkeiten oder gleiche Chancen bieten könnte? Was dann dazu führen würde, dass die Großen weniger steif sind und die Kleinen steifer und quasi der große Verkehrsunfallteilnehmer den Airbag für den Kleinen spielt.
Verformbarkeit pro Energieeinheit?
Fast. Also die Energie würde schon ausreichen. Weil wenn du die gleiche Energie setzt, dann kannst du halt, warum, weil die Masse ist ja bei jedem Fahrzeug festgeschrieben, dann kannst du einfach quasi, wenn du die Energie gleich hältst, variierst du die Geschwindigkeit so, dass die Energie, die jedes Fahrzeug mit in den Crash einbringt, die gleiche ist. Weil das führt dann natürlich dazu, dass die Geschwindigkeit bei einem schweren Fahrzeug kleiner ist als bei einem kleineren Fahrzeug. Und da macht im Umkehrschluss wieder, dass du das große Fahrzeug für die Erreichung der Crashtest-Ziele deutlich weicher auslegen kannst als mit geringer Geschwindigkeit. Somit kann das große Fahrzeug dann bei einem Aufprall als Airbag fungieren, ohne dass du das Risiko für die Fahrgäste in dem großen Fahrzeug erhöhst, weil das ja einfach viel mehr Weg hat, dass du das deformieren kannst. Und das ergibt halt diesen subjektiven Eindruck, wenn du die Leute fragst, warum große Fahrzeuge sicherer sind, weil sie weniger beschädigt aussehen bei so Crashs, weil sie halt steifer vorne gebaut sind.
Aber was... Ja, okay. Könnte man nicht auch einfach versuchen, sozusagen die Crash-Strukturen kompatibler zu machen?
Ja, macht man ja damit. Also das sind ja, ich habe geometrische Kompatibilität. Da musst du zum einen sehen, dass die Längsträger und die Querträger aufeinander sind, damit du halt nicht dieses Aufgabeln hast. Aber das löst ja noch nicht denn das Problem der Steifigkeits- und Massenkompatibilität. Nee,
das stimmt.
Du musst ja auf beides eingehen. Also das eine bringt dir ohne das andere nichts. Wenn natürlich die Steifigkeits- und Masseninkompatibilität löst, aber die Querträger und die Längsträger all over the places und du einfach quasi nur wie so zwei Gabelstapler ineinander fährst, bringt dir das auch relativ wenig.
Das stimmt.
Ja, damit will ich es erstmal darauf beruhen lassen und hoffe, dass dieser kleine Exkurs ein bisschen geholfen hat.
Ich bin ja am Überlegen, weil ich stelle mir halt so krasse Größenunterschiede vor, da kriegst du das ja fast nicht hin, im Prinzip die kompatibler zu designen von der Geometrie her. Ich denke jetzt irgendwie an...
Was heißt?
Ja, ich denke jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn ein, was weiß ich, Porsche in ein X5 crasht oder sowas. Das ist ja allein von der Höhe her fast so, dass der
so viel Unterschied.
Porsche unterm X5 durchkommt.
Also hoch ist der X5 auch nicht. Es sind halt SUVs. So viel Bodenfreiheit haben die jetzt auch nicht. Hättest du jetzt Defender gesagt, dann hätte ich eher schon abgesagt.
Ja, gut. Nee, aber ja, trotzdem. Ich meine, der hat ja nicht die
Bodenfreiheit. Es ist natürlich nicht uneingeschränkt. Das ist halt nicht uneingeschränkt möglich, aber man kann natürlich das dahingehend ein bisschen optimieren.
Ja, das stimmt.
dass halt Sportwagen nie ein besonders gutes Crash-Rating haben sollte, klar sein, weil das ihrem Grundpurpose widerspricht. Ja. Die müssen nämlich steif sein. Und dass der Defender nicht besonders gut ist in einem Vehicle-to-Vehicle-Crash, ist auch klar, weil der einfach eine steife Metallbox sein muss. So, aber das halt. Du kannst es damit halt einfacher machen, wenn du es clever anstellst, weil du willst ja auch die Crash-Tests passen als Fahrzeugdesigner, auch unter deinen Gesichtspunkten, dass du halt da ein, zwei Ausnahmen machen musst. Aber vielleicht kannst du dann bei einem tiefen Sportwagen sagen, ja, vielleicht mein oberer Längsträger ist vielleicht dann auf Höhe von dem unteren, von dem X5 oder so, dass man das zumindest so ein bisschen angeht.
Aber gibt es denn diesbezüglich schon irgendwelche
Pläne,
Anforderungen?
Ja, die Crash-Tests werden normiert, also neu gemacht, dass gerade das halt, dass die Energie jetzt ausschlaggebend ist, nicht mehr die Geschwindigkeit.
Okay. Bin ich ja mal gespannt.
Aber das dauert natürlich immer alles, bis das den Markt durchsetzt hat. Ja, weil du kannst es ja nicht rezertifizieren, sondern das ist dann immer bei Neuzulassung und dann dauert das halt ein bisschen. Und das wird halt meistens jetzt dann, bei den neuen Crash-Tests über halt eine Moving Barrier gemacht, dass du halt nicht mehr gegen eine Wand fährst, sondern gegen so einen Rollwagen, der halt ein anderes Fahrzeug darstellt. Also es wird dann wahrheitsgenauer gecrash-testet und nicht immer nur dieses Eigenschutz. Weil da kommen ja eigentlich die Crash-Tests her, so nach dem Motto, wir fahren irgendwo gegen und gucken, ob den Leuten da denn nichts passiert. Aber das haben wir ganz gut im Griff. Und das aber nicht alles. Gerade, dass eben was Schutz von anderen Unfallteilnehmern, Fußgängerschutz wird auch immer wichtiger beim Fahrzeugdesign. Das heißt, wie designe ich meine Fahrzeugfront? Dass wenn ich irgendein altes Öhmchen auf dem Zebrastreifen umniete, dass ich der nicht die Beine absäge, sondern dass ich da möglichst nett zu den
nett.
Passanten bin. Was heißt, ja, ich habe die vorher schon umgesägt. Also.
Das stimmt. Da bin ich mal gespannt, wie sich das durchsetzen wird.
Hopp, hopp, hopp.
Hopp, hopp, hopp. Ja, dann komme ich mal zu meinen News für Nerds. Da habe ich wieder drei Sachen mitgebracht. Und zwar habe ich einmal einen nachtaktiven Krebs. Dann habe ich das zweite Thema Bye Bye Muscle Man genannt. Und das letzte ist lecker Sonne.
Lecker Sonne.
Du musst dir das jetzt ein bisschen vorstellen, so wie Homer sagt. Donuts.
In meinem Kopf ging das schon.
Okay, wunderbar. Also und zwar haben Forscher festgestellt, dass Krebszellen, also in dem Fall besonders die Krebszellen von Brustkrebs, nachtaktiv sind, sozusagen. Weil sie haben festgestellt, hatten von 30 Brustkrebspatientinnen Blut- und Gewebeproben entnommen zu verschiedenen Zeiten und haben festgestellt, dass die Krebszellen, die, sage ich mal, nachts entnommen wurden, beziehungsweise zu späteren Uhrzeiten, dass die wesentlich höhere Teilungsraten gezeigt haben und auch in dem, sage ich mal, in der weiteren Anzucht in entsprechenden Medien wesentlich teilungsaktiver waren als die Zellen, die eben tagsüber entnommen wurden. Und da hat man dann eben auch festgestellt, dass die Zellen anscheinend eine gewisse Form von Rezeptoren für Melatonin haben, also unserem Schlafhormon, und da eben dann positiv darauf reagieren und besonders nachts aus irgendeinem Grund wachsen und sich teilen. Und
ich wollte schon gerade fragen, why is that? Das wer ist denn die?
Ja. Also inwiefern das dem Krebs jetzt, sage ich mal, irgendwie einen, keine Ahnung, Selektionsvorteil oder sonst irgendwie einen Vorteil bringt, ist für mich jetzt so nicht ersichtlich und war jetzt auch nicht Bestandteil der Studie. Aber man will jetzt eben gucken, inwiefern man eben bezüglich des Prozederes für Biopsien oder sowas eben damit den Entnahmezeitpunkt für die Klassifizierung mit einbringt, weil unter anderem halt auch bei der Klassifizierung von Krebs die Teilungsraten und generell die Zellmorphologie halt eine Rolle spielt. Und demnach müsste dann eben ein Krebs, der später am Tag entnommen wurde, anders eventuell klassifiziert werden als einer, der frühmorgens entnommen wurde. Und da will man eben gucken, inwiefern das in Zukunft eben mit beachtet werden sollte und in die Beurteilung mit einfließt. Dann das zweite, Bye-bye Muscle Man, das bezieht sich darauf, da sind wir im Prinzip wieder ein bisschen mit bei deinem Einführungsthema, wenn man also möchte, mit der Raumfahrt, weil es ist ja so, dass die Skelettmuskulatur in der Schwerelosigkeit abgebaut wird, aufgrund dessen, dass wir eben keine, oder die Astronauten eben keine Erdanziehungskraft bzw. eine wesentlich geringere Erdanziehungskraft erfahren und dadurch der Körper für den Erhalt der Körperposition etc. wesentlich weniger Muskelarbeit leisten muss. Jetzt ist es ja auch so, dass diese Astronauten ja auch schon dort entsprechend Trainings machen mit Laufbändern und so Ergometer und so weiter. Da hat sich aber gezeigt, dass diese Trainings im Vergleich zu den durchgeführten Trainings auf der Erde wesentlich weniger bringen bezüglich der Muskelaktivität. Wobei man ja eigentlich erstmal denken sollte, okay, für die Bewegung des Radfahrens bei gleichem Widerstand auf so einem Ergometer müsste ja eigentlich die Erdanziehungskraft bzw. die verringerte Erdanziehungskraft relativ egal sein, sage ich mal in Anführungszeichen, weil die Bewegung, die man beim Radfahren macht, ja relativ unbeeinflusst durch eine Erdanziehungskraft ist. Und da hat sich gezeigt, dass einfach durch die reduzierte Schwerkraft es auch so ist, dass nicht nur die Muskeln direkt abgebaut werden, weil sie weniger belastet werden, sondern dass tatsächlich auch die Nerven, die die Muskeln innervieren, abgebaut werden vom Körper. Was sich auch daran gezeigt hat, dass selbst Astronauten, die einen, sage ich mal, geringeren Muskelschwund gezeigt hatten als irgendwie andere Astronauten, Probleme hatten mit der Muskelkoordination. Was da eben dafür spricht, dass dann eventuell zwar der Muskel besser erhalten wurde, aber die Ansteuerung des Muskels halt wieder zurück auf der Erde nicht mehr suffizient funktioniert hat, sodass eben die Bewegungsabläufe so präzise vorgenommen werden konnten, wie es vor dem Weltraumaufenthalt war. Deswegen will man das jetzt eben entsprechend anpassen und bei diesen Trainings, die die Astronauten im Weltall absolvieren müssen, nicht nur die reine Muskelaktivität, sage ich mal, beachtet, sondern dann zum Beispiel auch bei diesen Ergometern-Sachen zum Beispiel die Nerven für die entsprechenden Muskelgruppen von Wade und Oberschenkel nochmal zusätzlich durch externe Elektroden stimuliert, um nicht nur den Muskel selbst zu trainieren, sondern eben auch die Nerven zu stimulieren und dem Körper zu simulieren. Die Nerven brauchen wir auch noch, die nicht abbauen.
Uiuiui. Ui, ui.
Ja.
Ach. Nicht gut, das hört sich sehr kompliziert an.
Ja, und da sieht man mal auch wieder, dass von wegen Leben auf dem Mond oder so, das vielleicht doch gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Wobei einfach ja
selbst
sowieso.
Selbst wenn man diese kleinen Probleme wie Sauerstoff und Wasser löst.
Genau, so ungefähr.
Oh Gott.
Und das letzte.
Ich hab gedacht, man setzt sich da einfach aufs Ergometer und gut ist.
Ja, dachte ich ehrlich gesagt auch immer. Ich meine, klar, dass das natürlich nicht alles ersetzen kann, aber trotzdem, dass da auch noch so die Nerven mit reinspielen, hätte ich auch nicht gedacht. Und das Letzte, was ich jetzt noch mitgebracht habe, was ich genannt habe, lecker Sonne, da gab es eine Studie, beziehungsweise das Ganze ist aufgefallen, weil in, jetzt muss ich gerade gucken, was war ich glaube ich mal, ich meine es war Großbritannien. Nee, stimmt gar nicht, nicht Großbritannien, Großbritannien war in Tel Aviv, Universität Tel Aviv. Die haben eine große Studie gemacht zur Ernährungserhebung von insgesamt 3000 Teilnehmern, die über mehrere Jahre regelmäßig Blut- und Urinproben abgeben mussten und umfangreiche Fragebögen bezüglich ihres Lebensverhaltens und Essverhaltens eben ausfüllen mussten. Und dort hatte sich gezeigt, dass zwischen März bis September männliche Probanden durchschnittlich 300 zusätzliche Kilokalorien pro Tag zu sich genommen haben, was weibliche Probanden nicht getan haben. Und da hat man dann das Ganze sozusagen im kleinen Maßstab nochmal versucht nachzuempfinden und hat 10 Probanden rekrutiert, 5 Männer, 5 Frauen, und diese dann sich für 25 Minuten in die Mittagssonne legen lassen und hat dann den Blut abgenommen. Und dort hat man dann festgestellt, dass bei den Männern das im Blut ein deutlich höherer Spiegel von dem Hormon Ghrelin zu finden war, was appetitanregend ist. Und das war bei den Frauen eben nicht zu finden. Und das konnte man lustigerweise auch tatsächlich bei Mäusen nachweisen. Also männliche Mäuse, die nach UVB-Strahlungsexposition Blut entnommen bekommen haben, zeigten auch wesentlich höhere Ghrelin-Werte als weibliche Mäuse. Und das erklärt dann eben auch, warum die Männer dann eben über die Sommermonate mehr Nahrung zu sich genommen haben, weil sie einfach mehr Hunger hatten. Weil eben die UV-Strahlung dafür gesorgt haben, dass die Adipozyten, also die Fettzellen im Körper letztendlich, vermehrt das Ghrelin ausgeschüttet haben, was zu einem erhöhten Appetit geführt haben. Und das passiert bei Frauen nicht, weil Frauen im Gegensatz zu Männern eben Östrogen in ihrem Körper haben, beziehungsweise wesentlich höhere Östrogenspiegel. Und Östrogen blockiert diese Wirkung an den Adipozyten einfach. Also da wird dann das Östrogen macht sozusagen die Adipozyten unempfindlich für UV-Strahlung, sodass dort dann kein Ghrelin ausgeschüttet wird und die dadurch weniger Appetit haben, beziehungsweise keinen gesteigerten Appetit, wenn man so möchte. Also es ist ein im Prinzip vollkommen natürliches männliches Verhalten, dass man, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, angrillen will.
Also du hast jetzt angrillen wissenschaftlich bewiesen.
Genau, sozusagen.
Sehr schön, sehr schön.
Also wir können,
nichts dafür, das ist alles genau. Genetisch. Ja, ja. Sehr schön. Also, es hätte mich jetzt auch arg gewundert, dass das einfach... Also. Gott sei Dank.
Ja. Dann kommen wir jetzt, bevor wir zu meiner Turbo-Tomate kommen, zu deinen Turbo-News.
Alles Turbo oder was? Soll ich das dann genau. Nicht zu Kompressor-News umbenennen? Also dieses Wochenende, heute um genau zu sein, 11.09., war das 6-Stunden-Fuji-Rennen der WEC. Da muss ich natürlich nochmal drauf eingehen. Da haben sich ein erneuter Schlagabtausch zwischen Toyota und Toyota konnte man da beobachten. Obwohl auch noch der grandfathered Alpine und zwei von den neuen Peugeot Hypercars wieder am Start war. Interessant anzumerken ist, dass Peugeot auch wieder wie in Monza technische Probleme hatte und dadurch sehr viel Zeit verloren hat. Mhm. Also die müssen sich noch ein bisschen ranhalten. Der Toyota läuft wie ein Uhrwerk. Die hatten ja in den letzten Rennen auch ein paar Problemchen mit ein paar Electrical Gremlins, aber das war jetzt beim Heimrennen in Fuji quasi eine sehr dominante und solide Vorstellung. Porsche gegen Ferrari in der GTE Pro. Im Qualifying sah es danach aus, dass Porsche das relativ solide macht, im Rennen dann auf einmal nicht. Man konnte beobachten, dass die Porsche tatsächlich bei den etwas höheren Temperaturen dann im Rennen, im Gegensatz zu den Trainings und Qualifyings, die es davor gab, da hat sogar geregnet, ein bisschen gestruggelt haben auf den Reifen. Mhm. das nicht besonders gut funktioniert hat, so dass Ferrari halt ein 1-2 nach Hause gefahren hat. Aber immer noch, immer noch Top-Kategorie meiner Meinung nach, wenn man gerne Rennen anschaut, LMP2. Die haben halt bis auf die Ziellinie um den Sieg gekämpft, quasi. So.
Und das bei einem 6-Stunden-Rennen, das muss er erstmal schaffen.
Ja, das war ja auch bei den 24-Stunden-Rennen so. Also LMP2 ist immer großartig zum Schauen, falls jemand... Das mal, gut, das war jetzt heute relativ früh, weil es halt in Japan war, aber das nächste Rennen zum Beispiel ist in Bahrain. Das ist von der Zeit her wieder ein bisschen gnädiger. Vor allen Dingen, weil die da ins Dunkle reinfahren. Kann ich nur empfehlen, ist sehr nett anzugucken. Dann war heute auch noch Formel 1 in Monza und mit der Formel 1 auch quasi das letzte Wochenende der Formel 3 und das vorletzte Wochenende der Formel 2. Und in beiden Subserien wurde schon der Meister gekrönt quasi, jetzt allerdings bei der Formel 3 erst quasi im letzten Rennen. Und das letzte Rennen ist nach Rennabbruch, also mit roter Flagge und dann nicht mehr wieder aufgenommen, zu Ende gegangen. Und dann hat der Meisterschaftsführende auch noch eine Strafe bekommen, sodass da ein bisschen gerechnet wurde, bis das klar war. Aber da hat der Franzose Victor Martin gewonnen. Der gehört zu Alpine, also der Alpine Driver Academy. Und da ist er momentan auch noch ein Cockpit frei für nächstes Jahr. Also hat er sich da auf jeden Fall empfohlen. Allerdings steht da momentan auch Jack Doohan aus der Formel 2 sehr hoch im Kurs, weil der in den letzten Rennen sehr von sich reden gemacht hat. Für den lief es allerdings nicht so gut dieses Wochenende. Und Felipe Drugovich, der Brasilianer, ist F2-Meister geworden, obwohl noch ein Wochenende mit zwei Rennen in Abu Dhabi gegen Ende der Formel 1-Saison ansteht. Aber der hat einfach so viel Vorsprung, dass das jetzt schon in trockenen Tüchern ist.
Ist auch immer klingt aber jetzt nicht nach dem typisch brasilianischen Nachnamen.
Der Mann heißt halt so.
Ja.
Ulkig ist halt immer wieder dieses F2 und F3, das ist halt... Ich vergleiche das immer mit Gladiatorenkämpfen. Das ist halt, du schmeißt halt 20 bis 30 junge Rennfahrer in einen Ring und sagst, kämpf bis zum Tod. Oh, das ist bad wording, I know. Aber es ist tatsächlich sehr scrappy hin und wieder.
Die bräuchten eigentlich eher Autoscooter.
Ja, und damit geht heute dann in der Formel 1 der Triple Header zu Ende, weil da hatten wir jetzt direkt nach der Sommerpause Belgien, Holland, also Niederlande und jetzt Italien direkt ein Wochenende nach dem anderen hintereinander.
Stimmt, ja.
Für Ferrari war das heute 75 Jahre Ferrari-Feier. Und nachdem die gestern die Pole Position geholt haben, hatte man gedacht, dass heute tatsächlich was zu holen war. War aber nicht. Herr Verstappen ist leider in diesem Red Bull einfach zu schnell. Da können Sie sich auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln. Obwohl es wieder einen sehr fragwürdigen Strategie-Call gab bei einem Virtual Safety Car von Ferrari, glaube ich persönlich, dass das wenig am Ausgang geändert hätte. Dafür war der Verstappen einfach zu schnell. Und leider ist das Rennen auch unter Safety Car zu Ende gegangen. Ich hätte es sehr gefeiert, wenn es zum Schluss nochmal quasi ein paar Runden so ein Sprint alle hintereinander mit neuen Reifen. Ach, wäre großartig gewesen. Aber da kann man natürlich auch wieder diskutieren, wäre es gerechtfertigt, aufgrund der Spannung da eine rote Flagge zu schmeißen und dann alle nochmal loszuschicken. Meines Erachtens, ich finde dieses Safety Car grundsätzlich ein bisschen fragwürdig, wenn es darum geht, die halt Runden unter Runden hintereinander hergurken zu lassen. Also für mich ist Safety Car immer sowas, alle einfangen, in die Box fahren, da sind alle in Sicherheit, dann fahren wir wieder alle geordnet Haus in dem Safety Car und dann starten wir den ganzen Schmuh wieder. Aber dieses, und so lange wie das gedauert hat gegen Ende, das waren 10% der Renndistanz hinterm Safety Car über das ganze Rennen.
Ich muss sowieso sagen, auch nur so, ich finde, dass hier irgendwie ein bisschen Ich meine, klar, der, also jetzt bei dem Rennen war das wirklich eine doofe Stelle, wo er da stand, aber ich finde, die gehen sowieso in den letzten Rennen ein bisschen sehr lasch mit dem Safety Car um.
Wir sehen das auch, in so Serien wie der WEC, die haben das da auch einigermaßen, also meines Erachtens ein bisschen besser umgesetzt. Da gibt es halt Safety Cars zwar, aber viel öfter wird da die sogenannte Code 60 oder Code 80, je nachdem, also nimmst eine Geschwindigkeit und das ist wie das Virtual Safety Car in der Formel 1. Und für mich macht das Sinn, wenn es so kurz, wenn du siehst, so, ja, da bleibt einer stehen, aber den kannst du innerhalb von 2 Sekunden hinter die Leitplanke schicken und dann weiter. Und dann machst du nur fürs Aufräumen, für Sicherheit Virtual Safety Car und dann geht es sofort wieder weiter. Aber sobald du weißt, dass es länger dauert, weil du eine Barriere reparieren musst und es länger dauert, dann ein Auto hinzuschicken, das verunfallte Auto wegzuräumen, dann weiß ich nicht, warum es dann Sinn macht, dann erst alle, dann hast du dieses Boxenstopp-Chaos, dann musst du den Leader einfangen, dann musst du das alles wieder sortieren. Mach doch einfach Pause, alle halten wieder an, dann räumst du aus, bis alle, dann alles sicher, alles wieder gut, alles wieder cool. Dann brauchst du dich auch beim Reparieren und beim Wegschleppen von den verunfallten Fahrzeugen auch nicht so hektisch aufregen. Also dann alles in Ruhe, bis alles wieder sicher und cool ist, und dann fängst du wieder an. Meine Meinung. Soweit die Turbo-News.
Ich gebe dir in allen Punkten recht.
Sehr schön.
Gut. Dann ist jetzt die Frage, kommen wir zu meiner Turbo-Tomate oder aufgrund dessen, dass das Internet heute so unfassbar nervig ist. Wer weiß, vielleicht kriege ich es ja so hingeschnitten, dass man es bis jetzt nicht gemerkt hat oder nicht zu sehr gemerkt hat. Aber spätestens es ist unfassbar nervig heute. Ja, spätestens jetzt hat man es gemerkt. Egal. Aber ich bin am überlegen, ob ich das jetzt noch mache und einfach durchziehe, egal ob du mich hörst oder nicht. Oder ob wir das auf die nächste Folge dann verschieben, auch wenn wir es dann zweimal aufgeschoben haben.
Das bleibt dir überlassen.
Warum muss ich das entscheiden?
Weil es dein Thema ist. Ich habe keine Ahnung, was eine Turbotomate ist. Und wie lange das dauert.
Nee, ich glaube, dann schiebe ich das aufs nächste Mal. Dann mache ich einfach das nächste Mal sowohl die Turbo-Tomate als auch den Mythos Barfußschuh. Und bleiben wir heute nämlich schön bei unseren 1,5 Stunden und in der Hoffnung, dass dann das nächste Mal das Internet besser ist.
Und die Leute beim Hören nicht genauso abgefuckt sind wie wir jetzt.
Genau. Gut. Dann kehr uns mal raus. Wenn du mich hörst.
Was hast du denn heute gelernt? Ja, ich habe dich gehört, aber du musst noch zusammenfassen. Das musst du schon noch machen.
Ich habe gelernt, dass das Fliegen ins Weltall immer noch kein Pappenstiel ist und gar nicht so einfach. Dann, dass ich zumindest aktuell immer noch lieber in einem großen Auto sitze bei einem Crash.
Zumindest
zumindest solange die noch so unfassbar steif sind und die kleinen Autos eher verlieren. Und dass dieses Wochenende viel beim Motorsport los war und ich gespannt bin, wer nächste Saison so alles in der Formel 1 fahren wird.
Cool.
Was hast du Schönes gehört?
Dass wir alle an einer Supergrippe sterben, wenn wir uns nicht impfen lassen.
Oh Gott.
Dass Krankenversicherungen die Ärzte alle arm machen. Dass man Krebs durch Handauflegen heilen kann.
Hallo?
Nein, das ist vielleicht ein bisschen zu polemisch. Aber ja, das ist tatsächlich auch eine ähnlich anwenderfreundliche Heilungsmethode für Krebs in Aussicht gibt, wie bei anderen medizinischen Verfahren. Vielleicht soll ich das so formulieren. Und was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, ist, ja, das hört so ein bisschen nach Zauberei. Ja, was ich auf jeden Fall nie wieder vergessen werde, ist, dass Angrillen genetisch bei Männern veranlagt ist.
Genau, kannst du jetzt immer sagen im Prinzip, wenn dich irgendjemand fragt oder so.
Ah ja, und dass der Krebs, den man mit dem Pflaster heilen kann, nachtaktiv ist aus irgendeinem Grund. Das würde mich echt interessieren, warum denn mit diesen, das muss ja irgendwie sich entwickelt haben. Warum, so nach dem Motto, warum wird Krebs, der nicht nachtaktiv ist, früher ausgerottet als der es ist?
Nee, das kannst du so ja gar nicht mal sagen, dass der früher ausgerottet wird.
Das kann ja auch. Krebs-Evolution funktioniert ja so gar nicht.
Nee, eben. Deswegen, also es kann theoretisch auch einfach sein, dass der Krebs halt einfach aufgrund seiner typischen, also in dem Fall für Brustkrebs typischen Mutation oder so, dass halt einfach eine Mutation ist, die häufig vorkommt.
Ach so.
Und dass es eben.
Dass das quasi kein Grund ist, sondern eine Folge.
Ja. Du darfst bei Krebs darfst ja nicht an die normalen, sage ich mal, Evolutionen denken. Da macht nicht immer alles Sinn. Ich meine, klar, natürlich wollen auch die Krebszellen überleben, aber die folgen ja anderen Regeln als normal.
Hm. Okay.
Gut, dann darfst du uns jetzt aus dieser Folge rauskehren in der Hoffnung, dass das.
Dann werde ich uns jetzt mal rauskehren. Und dann einen schönen Abschluss noch hoffentlich erreichen. Und zwar bin ich jetzt im Motorsportsektor geblieben. Wissenschaftler haben ein neues Element entdeckt. Es besteht aus Zink und Blei und es ist ziemlich kurzlebig. Ich schlage vor, wir nennen es Ferrari.
Das ist aber nicht nett.
Ah ja. Add salt to injury. Das ist,
ja, aber irgendwie stimmt es ja ein bisschen.
Aber heute lief es ja ganz okay.
Ja, heute.
Sie haben sich meines Erachtens nicht viel vorzuwerfen. Also
nee, das stimmt.
Ja.
Bis auf die gelben Overalls von den Mechanikern. Die sahen alle aus wie Minions.
Die Minion-Kostüme waren ein bisschen schwierig.
Ja.
War nicht ganz pleasing on the eye, muss ich auch sagen.
Ja gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal aufnehmen, weil ich kann jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich vor meinem Umzug Mitte Oktober schwierig wird, weil ich dann Wochenenden jetzt immer verplant bin eigentlich. Und dann ziehst du ja Anfang.
Wir machen uns davon abhängig, wann du funktionierendes Internet...
Vielleicht schaffen wir es nochmal vor unserem zweijährigen Jubiläum.
Wir machen es davon abhängig, wann du funktionierendes Internet zur Verfügung hast.
Wow, ja. Ich bin maximal genervt. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach es gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.